eigentlich immer so ein Mensch gewesen, der so jeden Tag Fleisch gegessen hat und auch gefühlt Fleisch mit Fleisch mit Fleisch. Also ich bin wirklich
Boah.
aus einer Sache gekommen, wo ich wirklich teilweise ein Kilo Fleisch pro Tag gegessen habe und mir gar nicht vorstellen
Krass.
konnte, irgendwie überhaupt mal Vegetarier zu werden.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich habe heute wieder einen Interviewgast am Start und zu meiner Freude wieder eine männliche Person, und zwar den lieben Steffen. Den kenne ich auch über Instagram. Da macht er sehr, sehr coole Sachen zum Thema Veganismus. Danke für deine Zeit, Steffen. Stell dich doch gerne erstmal selber vor und erzähl mal, wie du zum ganzen veganen Thema überhaupt gekommen bist.
Ja, hi, danke erstmal, dass ich überhaupt dabei sein darf. Und ja, auf jeden Fall auch für die lieben und netten Worte. Ich bin jetzt 24 Jahre alt, glaube ich. Ja, 24 müsste stimmen. Ernähre mich jetzt seit 2013 vegan. Bin eigentlich immer so ein Mensch gewesen, der so jeden Tag Fleisch gegessen hat und auch gefühlt Fleisch mit Fleisch mit Fleisch. Also ich bin wirklich
Boah.
aus einer Sache gekommen, wo ich wirklich teilweise ein Kilo Fleisch pro Tag gegessen habe und mir gar nicht
Krass.
vorstellen konnte, irgendwie überhaupt mal Vegetarier zu werden. Und dann habe ich aber irgendwie von einem auf den anderen Tag ja den Switch eben zur veganen Ernährung komplett gemacht und ja, ziehe das seitdem durch. Und für mich fühlt sich's halt eigentlich auch nicht wie etwas Durchziehen an, sondern es macht mir einfach immer noch so unfassbar viel Freude, dass es sich gar nicht wie Verzicht anfühlt. Und ja, jetzt versuche ich natürlich einfach, mittlerweile ist halt dieser ethische Aspekt bei mir immer wichtiger geworden und dementsprechend freue ich mich natürlich halt auch über jede Person, die sich eben auch für Tier- und Umweltschutz einsetzt und ja, habe dann irgendwann gedacht, es reicht mir nicht mehr, ja, nur das für mich zu machen und ich wollte halt irgendwie diese ganzen Infos und so, die ich über die Jahre gesammelt habe, auch ein bisschen mehr nach außen tragen und habe dann halt eine Instagram-Seite gestartet und ja, mittlerweile läuft die auch immer und immer besser an und mal schauen, wohin sich das Ganze noch entwickelt.
Das stimmt, das tut sie auf jeden Fall. Was gab, hast du denn dann so den Anstoß gegeben? Weil es ist auf jeden Fall voll krass, dass du so viel Fleisch gegessen hast. Das ist auf jeden Fall sehr heftig und dann direkt von einem Tag auf den anderen. Also, Respekt dafür. Voll krass. Was hat so den Anstoß gegeben, dass du das einfach direkt entschieden hast?
Ich glaube tatsächlich, bei mir war es früher komplett rein der egoistische und gesundheitliche Grund, weswegen ich angefangen habe. Mittlerweile ist das für mich gar nicht mehr so der Hauptfokus. Aber es war wirklich so, dass ich damals ein sehr, sehr sportlicher Mensch war. Also ich habe halt auch, früher habe ich, glaube ich, 9, 10 Mal die Woche Sport gemacht, so ungefähr. Und war halt, als ich 11, 12 war, war ich halt Leistungsschwimmer. Zusätzlich habe ich noch Fußball gespielt, musste mich dann irgendwann entscheiden, ob ich jetzt halt weiter schwimmen möchte, weil es dann schon Überlegungen gab, ob ich nicht irgendwie zu einem Sportinternat nach Essen soll oder ob ich halt ja, mich dann für den Fußball entscheide. Für mich war aber ziemlich klar, dass ich dann den Fußball wähle, weil ewig nur geradeaus Bahn schwimmen fand ich dann doch nicht so langweilig, auch wenn ich damals im Schwimmen wesentlich besser war als im Fußball. Ja, und so hat sich das irgendwie immer ergeben, dass ich sehr sportlich war, aber ich war schon immer ein extrem dünner Mensch. Also ich war wirklich immer an der Grenze zum Untergewicht. Und irgendwann dann so mit 13, 14 kam dann so dieser Gedanke, boah, ich möchte irgendwie auch Muskulatur aufbauen und mal irgendwie ein bisschen an Gewicht zulegen. Ja, und dann hat man halt so im Internet recherchiert und was man da so an Bro Science gefunden hat, da waren natürlich lauter Sachen mit, du brauchst gefühlt 700.000 Kilogramm Eiweiß pro Tag und die müssen auch alle aus Milch, Eier und Fleisch bestehen, sonst kannst du keine Gains machen. Und ja, dann habe ich das halt auch so umgesetzt und habe da wirklich astronomische Mengen gegessen. Hab dann mir früher noch so den Magerquark auf der Couch irgendwie reingehauen und irgendwann war das so ekelhaft für mich, dass ich den Magerquark einfach nicht mehr essen konnte. Also ich hatte irgendwann so ein Schlüsselerlebnis, wo mir wirklich, als ich so einen Löffel Magerquark in den Mund genommen habe, wo ich mich fast übergeben habe, weil mir so schlecht davon wurde. Und ja, dann habe ich irgendwie nach und nach gar keine Milchprodukte mehr vertragen. Also das ging immer weiter, dass irgendwie dann Joghurt schwierig war, Milch hat dann irgendwann nicht mehr geklappt. Ich habe es auch mit laktosefreien Sachen probiert, aber hat irgendwie alles nicht funktioniert. Hinten raus hat sich dann herausgestellt, dass ich schon immer eine leichte Milcheiweißallergie hatte und ja, dass ich das aber halt nur durch diese astronomischen Mengen dann irgendwie von meinem Körper halt mitbekommen habe. Und ja, logische Konsequenz damals war halt nicht, dann einfach mal mehr Pflanzen zu essen oder mal auf Sojamilch umzusteigen, sondern irgendwie dachte ich, ja,
Mehr
dann muss ich
Fleisch.
halt genau die Milch und den Quark durch Fleisch ersetzen. Und ja, das dann so ein Kilo Fleisch am Tag nicht ganz so gesund war, da ja, ist mir dann auch irgendwann der Gedanke gekommen und irgendwie habe ich mich halt wirklich ganz elends gefühlt. Ich war zwar körperlich fit, aber ich habe gemerkt, ich kam nicht mehr so richtig aus dem Bett und das halt so mit 14, 15 so ungefähr. Und ja, war irgendwie dauernd müde und irgendwie gereizt und Hautbild war auch total schlecht. Und ja, meine Mutter war eigentlich sonst immer ein Mensch, die unfassbar frisch und viel gesund gekocht hat mit sehr, sehr viel Gemüse. Und die hat dann auch schon irgendwann immer so gesagt, jetzt kann ja nicht sein, weil wir haben uns natürlich dann auch nicht irgendwelches ja, vermeintlich hochwertigeres Biofleisch gegönnt, sondern halt auch das Günstige dann irgendwie vom Aldi um die Ecke oder irgendeinem anderen Supermarkt. Und ja, dann, was man so gehört hat mit Antibiotika-Rückständen und so weiter und so fort, da dachte meine Mutter halt auch, das könnte nicht mehr gesund sein. Und ja, dann haben wir angefangen, uns so, ja, zu beschäftigen mit anderen Formen der Ernährung. Zufälligerweise hatte ich damals von Patrick Baboumian gehört, dass der Strongman wurde. Ich glaube, das war wann war das? Also auf jeden Fall war der Bericht über den, glaube ich, 2012 oder 2013 schon bei, ich glaube, damals war es noch Premiere. Sky heißt das jetzt. Ich weiß es nicht, ob das noch Premiere damals war. Aber war auf jeden Fall ein Bericht über ihn und ich dachte so, hey, krass, man hört doch sonst immer, man braucht Fleisch für die Muskulatur und der ist hier jetzt ein richtiger Strongman und ist Veganer. Wie funktioniert denn das? Und dann dachte ich halt, ja, mache ich so ein paar Sachen von der veganen Ernährung, einfach um quasi diese vegane Sporternährung umzusetzen und esse dann nebenher noch mein Fleisch. Und als ich mich dann aber erstmal mit der ganzen Thematik beschäftigt habe, dachte ich so, ah, komm, wenn, dann ziehst du mal richtig durch und ja, wollte dann halt so eine 30-Tage-Challenge machen. Damals war es tatsächlich noch über dieses Vegan for Fit von Attila Hildmann. Den ich mittlerweile halt aufgrund der Sachen, die er so im Querdenker-Bereich und so weiter macht, absolut nicht mehr unterstützenswert finde und von dem ich mich auch klar distanziere. Aber das war tatsächlich damals ein ausschlaggebender Punkt, warum ich dann angefangen hatte mit der ganzen Sache. Und ja, so hat man sich dann halt tiefer ins Thema eingearbeitet. Dann habe ich endlich auch mal die ethischen und ökologischen Punkte an mich rangelassen. Und vor allem, als ich so gemerkt habe, wie krass gut es mir einfach ging. Also es war wirklich so, dass ich ja so eine Woche mich vegan ernährt hatte und auf einmal Energie war wieder da. Ich hatte direkt das Gefühl, ich habe mich frischer gefühlt. Zusätzlich dachte ich so, aber das Essen schmeckt auch mal wieder nach was, weil da war es halt gefühlt nur noch so Nährstoffaufnahme. Also es war ja gefühlt, man hat Fleisch mit Fleisch gegessen und da ist dann halt irgendwann auch kein Geschmack mehr da. Also besonders interessant ist ja viel unterschiedliches Gemüse mit tollen Aromen zu arbeiten und da war es gefühlt nur noch Fleisch in eine Pfanne, Sojasauce drauf und ja, dann wurde das halt gegessen und das war halt auch
Erstmal.
einfach nicht mehr lecker. Ja, war irgendwie nicht so die schönste Zeit. Und als ich dann halt wieder auf dieses geile vegane Essen umgestiegen bin, ja, es hat mir so viel gegeben. Und wo ich dann auch noch gehört habe, was das einfach Positives für Effekte für Umwelt und eben auch ethische Aspekte hat, ja, war für mich dann irgendwie klar, es gibt keinen Weg mehr zurück. Und ja, seitdem habe ich es halt dann auch weitergemacht.
Echt geil. Ich weiß nicht, kennst du das Jenke-Experiment? Das ist dieser Typ, der mal alle verrückten Sachen ausprobiert.
Ich habe davon gehört, ich habe es aber selber nie gesehen, tatsächlich.
Einmal hat er es auch gemacht, da hat er 1 Kilo Fleisch pro Tag gegessen. Oh, das war so eklig. Und dann seine Haut war auch ganz schlimm und seine Hände so aufgequollen, also richtig, richtig widerlich. Aber am Ende ist er
Ja, also,
Vegetarier geworden, immerhin. Das fand ich ganz cool.
ja, Finde ich cool. Also bei mir war halt wirklich auch speziell Haut. Also ich hatte richtig Probleme dann mit Akne und so zu der Zeit.
Das ist krass.
Und das ging halt kurz danach total weg. Also ich bin jetzt immer noch kein Mensch, der eine total feinporige Haut hat, aber ich habe halt schon Ewigkeiten keine Probleme mehr irgendwie mit richtig pickliger Haut. Bei mir speziell, also ich habe das jetzt von vielen gehört, aber ich glaube, bei mir speziell könnte es vielleicht aber auch generell mit Pubertät zusammen gehangen haben, weil ich meine, ich war da um das Alter rum dann circa 17 und
Ah, schon.
da kann es natürlich dann auch langsam aufgehört haben. Deswegen möchte ich es nicht nur komplett darauf schieben, aber ich glaube halt schon, dass das definitiv auch seine Vorteile für meine Gesundheit hatte.
Ja, ich glaube auch, das ist ja, die Haut zeigt halt so krass, wie du dich ernährst irgendwie, also meistens zumindest.
Absolut, ja.
Ist denn deine Mutter, die hat sich dann ja auch mit damit beschäftigt, ist sie dann auch irgendwie vegan geworden danach oder vegetarisch?
Ja, wir sind da tatsächlich alle zusammen rangegangen. Also mein Bruder hat
Geil.
damals mitgemacht, meine Mutter auch. Und ja, mein Bruder isst mittlerweile wieder Fleisch, seit er ausgezogen ist. Ja, und ich habe natürlich, als ich ausgezogen bin, es weiter durchgezogen. Aber es war halt wirklich auch so, dass mein Vater am Anfang halt immer noch so seine vegetarischen Produkte mit dazu geholt hat oder mal ein paar Gummibärchen gegessen hat. Aber gekocht wurde im Haushalt halt vegan.
Nice.
Und ja, mittlerweile ist es halt so, dass er auch komplett fast nur noch vegane Sachen sich kauft und jetzt sich sogar schon T-Shirts bestellt hat mit veganem Druck drauf und so weiter. Und das ist halt irgendwie ganz cool zu sehen, so, weil mein Vater ist halt wirklich ja ein Mann, ich glaube, der ist 1,87, 1,88 groß, wiegt schon so seine 100, 110 Kilo aktuell, wo er schon stark abgenommen hat mittlerweile. Und von ihm würde man, glaube ich, gar nicht erwarten, dass er sich vegan ernährt. Und finde ich richtig cool, dass er das halt auch so mitmacht. Und ja, macht ihm, glaube ich, selber auch mittlerweile richtig viel Spaß.
Das ist so cool. Ich arbeite bei meinem Vater noch dran. Da sind wir noch nicht so weit, leider. Aber es wird bestimmt irgendwann. Wie war denn sonst die Reaktion von deinem Umfeld, so von deinen FreundInnen und ja, allen anderen? Weil wenn du davor halt so krass viel Fleisch gegessen hast, waren die wahrscheinlich alle erstmal ein bisschen schockiert.
Ja, es war teilweise, es waren geteilte Meinungen, aber der überwiegende Anteil war tatsächlich so, dass die dachten, ach, ist eh nur so eine Phase quasi. Also das war halt, wie gesagt, ich komme ja auch dann aus dem Fußballerbereich und da ist halt sowieso immer mit Bier trinken und Grillen und so weiter sehr, sehr viel dran. Und ich hatte davor ja auch schon die ein oder andere Sportdiät so ausprobiert. Und das war für die dann gefühlt so, ach, das ist wieder eine von diesen Diäten oder so. Dass das für mich quasi wie so ein neuer Lifestyle einfach war und nicht nur Ernährung, weil da gehört ja viel, viel mehr dahinter als jetzt nur die vegane Ernährung. Also ich habe dann auch auf Kleidung geachtet, Kosmetik und so weiter. Und ich glaube, das haben viele einfach nicht so wirklich verstanden. Und die meisten Reaktionen waren halt wirklich Verständnislosigkeit oder dieses, ja, okay, das ändert sich sowieso wieder in ein, 2 Wochen so.
Na, hat's aber nicht.
Ja. Ja, scheinbar nicht. Also ich glaube, am schwierigsten war es tatsächlich, glaube ich, eher so mit anderen Verwandten, weil ich habe halt so das Gefühl, so auf Feiern und so weiter, wenn man dann so Essen mitbringt, dann war es häufig so gefühlt, wenn da jetzt vegane Muffins standen oder so, als wäre das jetzt nur für Veganer gedacht. So, da hat gefühlt kaum einer probiert, obwohl die richtig geil aussahen und vor allem auch richtig gut geschmeckt haben, weil speziell meine Mutter ist da richtig krass, was Backen und so weiter angeht und auch die meisten Sachen an Kochen, die ich so drauf habe, die habe ich halt auch größtenteils von ihr und die kann das echt mega, mega gut und ja, da war ich dann immer schon so überrascht und dachte so, boah, wie kann das sein, dass sowas Geiles, was hier gerade steht, einfach von niemandem angerührt wird, gefühlt einfach, weil es vegan war. Und es war halt auch so, wenn mal was schiefgegangen ist, zum Beispiel irgendwie eine Sahne nicht richtig steif wurde, was ja bei jedem anderen Rezept auch funktionieren kann. Also da kann man ja auch mal irgendwie schlechten Tag haben oder irgendwie Temperatur hat nicht gestimmt oder sonst was, dann wird es halt gefühlt immer aufs Vegan geschoben. Also so nach dem Motto, ah ja, der Teig ist auch nicht ganz so fluffig. Ja, haben vielleicht Eier gefehlt, so ungefähr, wo
Ja.
man schon 10.000 mal fluffigeren Teig auch ohne Eier hingekriegt hat. Aber dann hat es genau an dem Tag halt mal nicht gepasst und ja, war dann schon immer so ein bisschen Streitpunkt. Ja.
Okay. Was Was ist so der Spruch, der dich am meisten nervt von Nicht-VeganerInnen?
Also ich versuche tatsächlich, mich gar nicht nerven zu lassen. Es ist immer schwierig. Also ich versuche halt immer zu verstehen, warum die Leute die Dinge sagen, die sie halt sagen. Ich glaube eigentlich, dass es zu 99% nie irgendwie wirklich eine böse Absicht ist, sondern dass es halt sehr, sehr viel wirklich mit Vorurteilen oder eben auch Angst zu tun hat, warum man solche Dinge eben sagt. Und ich habe teilweise wirklich schon von verschiedensten Seiten gehört, dass die Menschen echt eine Art Angst haben, dass man ihnen das Fleischessen verbieten könnte. Und ich glaube, da ist zum Beispiel dieser Grundgedanke, was man da an Gewinn eben auch durch die vegane Ernährung hat und dass man eben ein Leben mit noch mehr Mitgefühl und Empathie eben leben kann, das wird, glaube ich, gar nicht gesehen, sondern und auch das Opfer wird nicht so wirklich gesehen, sondern man sieht nur, oh, vielleicht kann ich bald kein Steak mehr essen. Und durch diesen restriktiven Gedanken nennt man das so, also diesen Gedanken, dass man einfach etwas verliert, ist natürlich die Anspannung dann letzten Endes sehr groß.
Ja, das stimmt. Viele gehen irgendwie so mit so einem Verzichtgedanken daran, so, das darf ich nicht mehr und das darf ich nicht mehr. Dabei ist es in Wirklichkeit voll der Gewinn für alle Beteiligten eigentlich.
Ja, es ist ja in gewisser Weise, also ich sag mal, wenn man jetzt sich vegan ernährt, natürlich isst man dann gewisse Sachen nicht mehr, aber es ist ja halt einfach, man kann ja von dürfen nicht sprechen, sondern es ist ja einfach eine bewusste Entscheidung, dass man sich so denkt, oh wow, sowas will ich beim besten Willen einfach nicht mehr haben. Und dadurch ist es eben ja dann auch kein wirklicher Verzicht mehr.
Ja, voll. Es ist ja, kommt ja auch keine Veganer-Polizei, die dann sagt, oh, gestern hast du aber Käse gegessen, habe ich gesehen.
Naja, wie bei Scott Pilgrim. Überragender Film. Kennst du den?
Ich nicht gesehen, nee.
Ah, aber da gibt es tatsächlich eine Veganer-Polizei. Und dann ist da ein Veganer, der hat deswegen vegane Superkräfte und isst dann aber Hähnchen, weil er nicht wusste, dass Hähnchen nicht vegan ist. Und dann kommt die Veganer-Polizei und entzieht ihm seine Kräfte.
Noch nie davon gehört.
Gibt's tatsächlich. Ganz crazy Film auf jeden Fall.
Ich kenne eigentlich generell voll wenig, also eigentlich gar keinen Film, wo irgendwie vegan sein so eine Rolle spielt. Wenn ich so drüber nachdenke.
Ich glaube, so Spielfilme kenne ich tatsächlich auch wenig. Ich habe letztens einen gesehen, ich glaube, Okja hieß der läuft auf Netflix. Das ist quasi so über Massentierhaltung. Das ist so ein fiktives Szenario, die haben quasi so ein Superschwein gezüchtet und das soll dann am Ende geschlachtet werden und soll im Prinzip laut den Fleischherstellern wieder die optimale Lösung für ökologisch nachhaltige Proteinversorgung sein. Und das zeigt halt auch so im Hintergrund, wie viel Lug und Betrug im Prinzip irgendwo auch dahinter steckt. Und dieses Mädchen, dem dieses Schwein ursprünglich gehörte, versucht es halt zu retten vor dem Schlachthof und ist eine super emotionale Geschichte. Halt auch eine eigene Netflix-Produktion, glaube ich. Und fand ich schon recht krass, wie viele Parallelen so zu den normalen Sachen aus der Massentierhaltung, wie es jetzt vielleicht in der Schweine- oder Rinderzucht ist, man da halt wirklich sehen konnte.
Krass. Von dem habe ich gehört, habe ich aber auch noch nicht gesehen. Ist das so ein bisschen auf der Stufe emotional wie so Dominion oder Earthlings?
Finde ich gar nicht. Also ich finde es auf einer ganz anderen Art emotional. Ich finde bei Dominion oder Earthlings, da ist ja wirklich schon ja auch oft ein krasser Ekelfaktor irgendwie so dahinter. Ich finde, in dem Film merkt man viel, viel krasser noch dieses Einzelindividuum, weil im Prinzip eins dieser Schweine quasi die Hauptperson ist. Mhm. Ich finde, die sehen eher aus wie Nilpferde, aber sie werden halt Superschwein genannt. Und sind halt auch komplett animiert. Und weil man da halt einfach so mit diesem Tier dann so mitfühlt und dann so sieht, dieses Schicksal, wie viel Leid und so weiter da schon dahinter steckte. Und das ist dann gefühlt nur eins von Hunderttausenden oder Millionen Tieren, die da dann tagtäglich geschlachtet werden. Und sich das einfach mal wieder vor Augen zu führen, ist, glaube ich, halt da wesentlich intensiver und bei Dominion ist, glaube ich, halt einfach diese große Masse, die man dann teilweise auch so sieht und einfach diese Brutalität und die ist da nicht so krass im Vordergrund.
Ja. Danke für den Filmtipp auf jeden Fall. Werde ich mir auch nochmal angucken irgendwann. Aber das stimmt, man hat echt, oder es geht so voll dieser Gedanke, finde ich, verloren, dass es ja alles Individuen sind. Und es wird halt immer so als Fleisch bezeichnet, so als ein großes
Ich
Ding.
finde es tatsächlich auch voll schwer, das so zu greifen, weil wenn man halt über Zahlen von 70 Milliarden Landtieren, glaube ich, die pro Jahr geschlachtet werden, nachdenkt, so das kann man ja kaum greifen. Und ja, dass da halt wirklich hinter jedem einzelnen dieser Lebewesen ja eine eigene Persönlichkeit, eine eigene Seele und eben auch ein fühlendes Lebewesen, was definitiv nicht so früh sterben möchte und wahrscheinlich auch nicht auf diese Art ja einfach dahinter steckt, ist, glaube ich, auch sehr, sehr schwer greifbar einfach.
Das stimmt, das ist echt, das ist so eine Zahl, kann man sich ja nicht mal vorstellen. Also diese,
Ja.
das ist echt crazy. Und hast du so eine Strategie, sag ich mal, wie du mit Leuten über das Thema sprichst? Oder ist es eher, dass du darauf wartest, dass die dich ansprechen und du dann darüber diskutierst?
Also ich mache es tatsächlich, wenn ich jetzt irgendwie so auf der Straße bin oder weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie einfach so unterwegs bin, dann ist das für mich halt einfach normal und dann rede ich jetzt auch nicht drüber und gehe zu jedem hin und sage, hey, ich bin Veganer, so wie sich das vielleicht manche Leute vorstellen. So, aber ich habe halt schon teilweise dann gerade beim Sport oder so mal so vegane Statement-Shirts oder sowas an und dann wird man vielleicht das eine oder andere mal drauf angesprochen. Und wenn man jetzt irgendwie was isst, beispielsweise bei einem Geschäftsessen oder wenn man einfach so mit Freunden unterwegs ist, beziehungsweise Bekannten, die man noch nicht lange kennt, also meine Freunde wissen natürlich alle, dass ich vegan bin, bei entfernten Bekannten ist es da vielleicht noch anders. Ja, und da fällt es natürlich dann einfach aus, wenn man dann irgendwie nicht, keine Ahnung, irgendwie die Spare Ribs oder irgendwelche Chicken Wings bestellt, sondern dann auf einmal halt das vegane Gericht oder
Ja.
nur Pommes oder so, dann ja, fällt es auf und dann kommt es meistens auch zur Sprache. Ja, und ich versuche halt eigentlich immer unvoreingenommen in solche Gespräche reinzugehen und ich ertappe mich selber dabei, dass wenn dann so der ein und derselbe Spruch das 10. Mal kommt, dass man sich dann so denkt, pff, schon wieder, aber letzten Endes hat sich die Person selber ja wahrscheinlich noch nie mit diesem Argument auseinandergesetzt. Und da werde ich dann halt auch nicht wirklich müde drum, dann einfach die Erklärung zu liefern, warum ich das so mache, wie ich es mache und warum das vielleicht auch nur ein Vorurteil ist und jetzt eigentlich nicht so wirklich ja, mit dem, was die Person jetzt gesagt hat, warum das vielleicht nicht ganz so sinnvoll oder stimmig ist. Und man kommt aber, finde ich, teilweise dann trotzdem gerade durch so offene Diskussionen auch auf ja, Bereiche, wo ich eben dann die andere Seite vielleicht ein bisschen besser verstehen kann, wo ich mit meiner Meinung trotzdem meistens dann irgendwie doch zu dem Schluss komme, dass ich sehr zufrieden bin, so wie ich es mache. Also habe ich bis jetzt tatsächlich noch nicht anders erlebt. Aber ich glaube, gerade dafür ist es halt super wichtig, weil wenn man irgendwie immer dieses Veganer gegen Fleischesser oder ich bin jetzt der Veganere von uns beiden führt, so Kämpfe regelrecht, ich glaube, das bringt halt einfach niemandem was. Und ich glaube, dass man da mit ja, vernünftigen Gesprächen und Diskussionen, ohne den anderen einzufeinden, einfach wesentlich weiterkommt.
Auf jeden Fall ein weiser Ansatz. Mir fällt es manchmal ein bisschen schwer, muss ich sagen, wenn ich irgendwie, es macht mich teilweise auch richtig wütend, so eine Ignoranz zu sehen oder sowas. Ist schon
Ja.
nicht so.
Ich glaube, das ist auch das Schwierigste tatsächlich beim Vegansein. Also mit dieser Ignoranz dann teilweise fertig zu werden, weil es ist ja, wie ich das gerade gesagt habe, wenn man die andere Seite sieht, da hat man vielleicht dann immer nur diesen Gedanken, es wird vielleicht was weggenommen, wie zum Beispiel das Steak. Wenn man aber das aus der eigenen persönlichen Ebene sieht eines Veganers, dann ist es ja so, dass man eben das gesamte Tierleid und so weiter sieht und dass man sich dann denkt, wie kann dir das egal sein? Also das ist ja wirklich eine Sache, die unfassbar brutal ist und wo man beispielsweise, man vergleicht das ja immer wieder mit anderen Situationen, die man aber halt teilweise nie 100% vergleichen kann, wie zum Beispiel mit Hunden oder es gibt ja x Vergleiche im Veganismus mit Sklaverei und so weiter und die Vergleiche hinken halt leider irgendwo, weil letzten Endes kannst du natürlich einen Menschen nicht exakt mit einem Tier vergleichen. Es gibt viele Parallelen, aber es gibt immer wieder Leute, die dann sagen, der Vergleich passt nicht. Und genauso ist ein Hund halt wirklich ein Freund, der zu Hause lebt und so weiter. Und das Schwein hat man keine Bindung zu. Aber nur weil man keine Bindung zu dem Schwein fühlt, ist es halt trotzdem so, dass es ja nicht weniger Schmerz, Leid, Freude und so weiter empfindet und keine Persönlichkeit hat, nur weil man es nicht kennt. Also so mit dem Umkehrschluss könnte man ja rein theoretisch auch den Hund von irgendeiner Person, die man nicht kennt, schlachten und das
Ja.
wäre vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, so tief gehen aber die meisten Menschen halt irgendwie in dieses Thema leider nicht rein. Und dadurch ist es natürlich super schwierig, weil wenn dann Leute ja dieses Leid gefühlt nicht wahrhaben wollen, beziehungsweise einfach sagen, ja, schmeckt mir halt so gut, dann kann ich eben auch verstehen, dass man dann irgendwie so ein bisschen sauer über diese Ignoranz wird. Ja, also wie gesagt, nachvollziehen kann ich es definitiv. Und ich würde mir halt für die Tiere wünschen, dass mehr Leute sich natürlich entscheiden, sie nicht mehr zu essen. Aber letzten Endes steht und fällt die Entscheidung natürlich immer noch am Ende bei der Person selber, die eben ja das Tier dann konsumiert, die entweder das Fleisch oder vielleicht auch mal eine Packung Linsen oder Tofu in den Einkaufswagen legt.
Das stimmt. Würdest du denn sagen, du bist jetzt ja schon eine Weile vegan? Hat sich viel verändert in der Zeit so?
Mega, also
Angefangen.
super, super viel. Also ich kann ganz, ganz klipp und klar sagen, wenn ich früher einkaufen wollte, und ich meine 2013, 2014, die Zeit, wo ich angefangen habe, das ist ja jetzt noch nicht ewig her, da war es wirklich so, die meisten Sachen, die hat man, wenn überhaupt, im Bioladen bekommen oder in sehr, sehr gut sortierten Supermärkten oder Reformhäusern und so weiter. Und ja, mittlerweile ist es ja ganz egal, ob ich zum Aldi, zum Netto oder wo auch immer hingehe. Fast überall kriegt man auch Pflanzenmilch, Tofu. Super viele Produkte sind mit dem Vegan-Label gekennzeichnet. So, jetzt habe ich es. Und das war halt früher wirklich überhaupt nicht so. Da bin ich durch den Supermarkt gerannt und habe jedes Produkt umgedreht und erstmal 10 Stunden die Zutatenliste eben durchgeguckt, ob da nicht irgendwas bei ist, was vielleicht doch aus Versehen vegan ist. Ja, das ist halt mittlerweile einfach so. Man kennt seine Produkte. Und zusätzlich, ja, ist halt so viel mehr gelabelt. Es gibt so viel mehr zusätzliche Produkte mit dabei. Allein so Sachen wie zum Beispiel veganer Käse. Da gab es früher gefühlt so ein oder zwei verschiedene Käsesorten, zwischen denen man so wählen konnte. Und dann war halt so vorbei. Und wenn ich jetzt einfach mal so gucke, allein die zwei Marken, Simply V und ja, Better zum Beispiel, die kriegt man ja auch in sehr, sehr vielen Supermärkten, was die alleine schon für eine Vielfalt an unterschiedlichen Käseprodukten haben. Das finde ich schon richtig, richtig crazy. Und ja, da hat sich auf jeden Fall was ganz, ganz krass zum Positiven entwickelt, finde ich.
Mega
Es ist
cool.
wesentlich einfacher geworden.
Ja, auf jeden Fall. Es ist also super easy heutzutage, sich vegan zu ernähren, finde ich. Zumindest in Städten. So auf dem Dorf weiß ich nicht, wie das. Wo wohnst du?
Ich wohne in Oberhausen. Das ist, ich glaube, das Einzige, was man an Oberhausen kennt, ist das Zentro, glaube ich. Das ist so eine riesen Einkaufshalle, so mit sich Läden und so weiter und so fort. Also so, ich glaube, mit eins der größten Kaufzentren in ganz Europa oder so.
Was?
Ja, und sonst kennt man Oberhausen eigentlich nicht. Ist halt so in der Nähe von Duisburg, Essen, Düsseldorf und so weiter
Das
im
sagt mir ja auf
Ruhrgebiet.
jeden Fall was.
Düsseldorf ist da schon noch ein bisschen weiter weg als Duisburg. Aber ja, da ist es halt mittlerweile auch schon besser möglich, aber ich finde noch nicht so gut. Also wenn ich da zum Beispiel bei meinem Bruder in Düsseldorf zu Besuch bin, da kriegt man halt gefühlt allen Shit so an veganen Sachen, gefühlt egal in welches Restaurant man geht, jetzt zu Corona natürlich gerade nicht so, aber fast egal, wo man bestellt, es gibt fast überall irgendwie eine vegane Alternative oder zumindest irgendwas, als vegan gekennzeichnet ist. Und ja, das ist hier halt noch ein bisschen weniger, aber es hat zum Beispiel jetzt auch eine Pizzeria bei uns aufgemacht, die auch vegane Pizza zum Beispiel anbietet, auch zum Liefern und so weiter.
Ja.
Und da merkt man auf jeden Fall schon, da kommt mehr dazu, aber ich glaube halt wirklich so im dörflicheren Bereich wird es dann richtig schwierig, obwohl ich auch da teilweise schon überrascht wurde.
Durchaus überrascht, wird man immer mal. Aber denkst du, in der Zukunft wird sich das alles noch krasser entwickeln, dass noch mehr Produkte hinzukommen? Also glaubst du so dran, dass irgendwann die Welt vegan ist oder fast vegan ist?
Also ich weiß nicht, ob wir jemals eine Welt haben werden, die komplett vegan ist, aber es ist, glaube ich, jetzt allein schon aus wissenschaftlicher Sicht ziemlich essentiell, dass unsere Ernährung wesentlich pflanzenbasierter wird. Und dementsprechend glaube ich auch allein schon an den Firmen, wie man das jetzt so sieht, auch die großen Firmen wie jetzt Rügenwalder oder auch Firmen wie Nestle beispielsweise, die sprangen ja jetzt auch schon mit pflanzlichen Alternativen an. Die merken auch, da ist irgendwie ein Wandel zu sehen. Und speziell auch aus Ressourcengründen macht es ja auch einfach Sinn, weil wir werden gefühlt immer noch mehr Menschen auf diesem Planeten und um die alle satt zu kriegen, können wir halt nicht weiter Fleisch essen. Und ja, da wird sich definitiv, glaube ich, in Zukunft noch was ändern. Und ich glaube, dass den Wandel, den merkt man jetzt auch schon allein an den Zahlen, wie man so sieht, wie viele Leute sich bei Veganuary beispielsweise angemeldet haben. Wie gesagt, an den Produkten im Supermarkt, die alle mehr werden. Und ich glaube halt, als ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren, da war es auch gefühlt noch so, boah, Vegetarier sind schon irgendwie was Besonderes, so ungefähr. Und mittlerweile kennt gefühlt jeder irgendeinen Veganer. Und ich
Voll.
habe schon das Gefühl, dass das wird schon alles deutlich mehr und man wird auch nicht mehr ganz so komisch angeguckt, wenn man sagt, dass man sich vegan ernährt.
Ja, stimmt. Mittlerweile weiß auch fast jeder, was das überhaupt bedeutet. Es gab ja auch mal die Zeit, wo das nicht der Fall war. Was mir bei dir aufgefallen ist, so wenn ich deinen Content anschaue, du kriegst es irgendwie immer hin, richtig krass viel Protein zu dir zu nehmen. Wie machst du das? Das ist voll. Also klar, es gibt zig Proteinquellen als vegane Person, aber ich habe irgendwie immer, also ich achte jetzt nicht so krass drauf, dass ich das track oder so, aber ich habe immer das Gefühl, es ist ein bisschen schwieriger. Also für mich ist es schwieriger. Was ist so dein, woher nimmst du das?
Ja, so bei mir ist es tatsächlich so, dass ich jetzt auch nur gerade in der Phase im Moment sehr, sehr viel Protein zu mir nehme. Also ich versuche gerade wieder so ein bisschen Muskulatur aufzubauen. Und deswegen versuche ich so auf 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu kommen.
Krass.
Letzten Endes bei normaler, gesunder Ernährung, wenn man jetzt nicht gerade irgendwelche sportlichen Leistungen erreichen will, reichen schon so 0,9 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht aus, aber da geht man halt immer vom Normalgewicht aus. Also wenn man jetzt irgendwie als, wenn man jetzt stark übergewichtig wäre, dann sollte man gucken, wo im BMI man normal wäre, weil jetzt jemand, der 120 Kilogramm wiegt, und irgendwie 40, 50% Körperfett hat, der muss natürlich dann jetzt nicht auf einmal 240 Gramm Eiweiß essen. Oder also so, man versucht da immer schon vom Idealgewicht dann in gewisser Weise auszugehen. Und ja, bei mir, ich wiege halt im Moment so circa 70 Kilogramm und dann esse ich halt meine 2 Gramm Eiweiß. Und ich sag mal, wenn man sich ganz normal vollwertig pflanzlich ernährt, mit Hülsenfrüchten, jetzt irgendwie Getreide, Obst, Gemüse und so weiter, dann kommt man eigentlich immer auf seine typischen 0,9, eher sogar, wenn man eben genug Hülsenfrüchte und Nüsse isst, kommt man sogar locker auf 1,5 Gramm Eiweiß, glaube ich, so pro Kilo Körpergewicht. Bei mir ist es jetzt so, dass ich tatsächlich sehr, sehr viel aus Tofu ziehe, weil ich einfach Tofu super lecker finde. Und ich versuche den immer auf unterschiedlichste Art und Weise anzubraten. Absoluter Favorit ist da immer noch Kala Namak. Also jetzt nicht als Tofu-Rührei speziell, aber eben dann schon eiartigen Tofu trotzdem irgendwie zu machen. Und dann halt noch mit anderen vielen Gewürzen. Dann habe ich jetzt halt ja vor kurzem eine Kooperation mit Koro ja angefangen und die haben einfach so unfassbar viele Produkte, die ja halt einfach sehr proteinreich sind. Also die haben so Edamame zum Beispiel zum Snacken, die einfach 46 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm haben und die müssen jetzt nicht noch gekocht werden oder so. Die kann man halt einfach so snacken oder so Protein-Crispies haben die auch noch mit dabei fürs Müsli. Die haben, glaube ich, auch 60 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm und ja, sind relativ geschmacksneutral, sind immer richtig schön knusprig. Wenn du da ein geiles Oatmeal noch drumherum hast mit ein bisschen Trockenfrüchten, frischem Obst und weiß ich nicht, halt einer guten Pflanzenmilch drin, schmecken die halt mega. Und ich glaube, auf die Arten und Weisen kriegt man es halt sehr, sehr leicht rein. Und ja, meistens dann halt wirklich noch, wenn es mal eng wird, mit dem Proteinshake.
Ja, die
Weil.
Crispies habe ich mir auch geholt, als ich die bei dir gesehen habe. Die sind wirklich sehr nice.
Ja, die sind echt cool. Also bin ich Fan von.
Toll.
Stimmt, du warst das, du hattest
Ja.
mir das noch geschrieben, ne? Ja, also feiere ich halt mega und ja, sonst versuche ich natürlich auch, weil nur Tofu wäre jetzt auch schlecht und ich möchte jetzt auch nicht mich immer nur von Sojaprotein ernähren. Deswegen gucke ich dann schon, dass ich mir auch regelmäßig beispielsweise Kichererbsen koche oder ja, eine große Portion Linsen. Und was halt auch für Leute, glaube ich, einfach ist, die ein bisschen Schwierigkeiten haben, viel zu essen, da sind halt dann echt mal so Produkte wie vielleicht auch mal ein Eiweißbrot echt vorteilhaft, weil die haben dann teilweise halt so ihre 20 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Ein normales Brot hat im Schnitt so zwischen 6 und 12 Gramm, wenn es richtig hochkommt. Also die meisten halt eher so 6 Gramm Eiweiß und das ist natürlich schon ein krasser Unterschied dann. Ja, und da gibt es halt zwei, drei Firmen, die eben auch veganes Eiweißbrot herstellen. Die meisten haben leider Milchbestandteile mit dabei, muss man dementsprechend drauf achten. Aber wie gesagt, ich glaube halt für alle Menschen, die so ein bisschen Schwierigkeiten haben, gerade mit dieser Masse an Hülsenfrüchten und so weiter, ist es dann auch mal ganz cool, diese ballaststoffärmeren Proteinquellen dann zu sich zu nehmen.
Ja, das stimmt. Hülsenfrüchte können viele Probleme verursachen.
Das muss man sich ja langsam rantasten. Also ich glaube, je mehr man, also das Schlimmste, glaube ich, was man machen kann, ist halt, wenn man vorher gar keine Hülsenfrüchte gegessen hat, dann sich direkt irgendwie eine Bowl fertig zu machen, wo dann gefühlt nur Hülsenfrüchte drin sind. Da wird der Magen dann schwer mit klarkommen. Aber wenn man halt einfach mal anfängt mit 200 Gramm gekochten Linsen oder so pro Tag und das dann langsam hochsteigert und dann auch mal zwei oder drei Mahlzeiten pro Tag zu sich nimmt, dann ist das sehr, sehr gut. Und speziell Linsen kann ich da auch sehr, sehr empfehlen, weil die auch, ich glaube, Ferritineisen war es. Jetzt, ich kann mich irren, nagel mich nicht fest aufs spezielle Eisen, aber die haben halt ein besonderes Eisen in sich, was ähnlich gut aufgenommen werden kann von unseren Rezeptoren, wie eben jetzt auch Eisen aus Fleisch und anderen Produkten und wo jetzt nicht gesondert noch Vitamin C beispielsweise zugeführt werden müsste, um diese gute Aufnahme eben zu gewährleisten. Und dementsprechend sind speziell Linsen eine sehr, sehr geile Quelle für alle Leute, die eben gute Proteine und Eisenaufnahme für sich gewährleisten wollen.
Das kennt sich richtig gut aus.
Bemühe mich. Ich will ja immer auf dem neuesten Stand bleiben.
Na, das stimmt wohl. Was ist so dein absolutes Lieblingsgericht?
Puh, schwierig. Ich esse so gerne so viele unterschiedliche Sachen und das ist total stimmungsabhängig. Also mal mag ich halt so frisches Essen viel lieber, aber zwischendurch mag ich halt auch einfach mal so einen richtig krassen, fetten, veganen Burger. Und einen anderen Tag mag ich dann halt voll gerne so eine schöne Buddha Bowl mit irgendwie Mango und Erdnusssoße drin und noch ein bisschen Chili-Soße und so weiter. Und da gehe ich dann voll drin auf und mal gibt mir halt ein Oatmeal einfach viel mehr als jetzt irgendwie ein herzhaftes Gericht das könnte. Ja, und wie gesagt, das ist so super, super stimmungsabhängig. Ich glaube, im Moment bin ich gerade bei dem kalten Wetter ein super großer Fan von Suppe. Also so typische,
Oh ja.
klare Nudelsuppe, wie das damals so auch Hühnersuppenzeit und so weiter war. Sowas in der Art dann halt einfach in vegan extrem geil. Also feier ich.
Das ist echt nice. Ich bin nicht so der große Suppenfan, aber es gibt schon die ein oder andere, die echt geil schmeckt. Stimmt wohl, ja.
Absolut.
Alright, du hast jetzt schon extrem viele Tipps insgesamt gegeben, aber noch eine Frage zum Abschluss, die ich jeder Person stelle. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich will mich jetzt hier 2021 vegan ernähren und so, was sind so die drei Top-Tipps, die du der Person geben würdest?
Also Nummer eins, definitiv ganz, ganz, ganz viel ausprobieren. Ich merke immer wieder, dass viele Leute nur, weiß ich nicht, eine Hafermilch probiert haben und dann direkt sagen, ah nee, das schmeckt überhaupt nicht. Und alleine von einem und demselben Hersteller schmecken teilweise zwei unterschiedliche Hafermilchsorten so krass unterschiedlich, dass man da definitiv mal mehr probieren sollte, bei allen Sachen, ganz egal ob Fleischersatz, irgendwelche Käsealternativen oder sonst was, einfach nicht direkt beim ersten Mal aufgeben, sondern einfach weiter probieren. Dann definitiv, es gibt ja auch so Challenges. Wie gesagt, ich habe ja auch mit sowas angefangen. Und zum Beispiel gab es ja jetzt den Veganuary. Es gibt ja auch noch über Provec zum Beispiel, die haben auch eine 30-Tage-Challenge und ja, ich glaube, irgendwie, es gab auch was wie, ich glaube, Vegan Start von Peter oder so gibt es, glaube ich, und von Philipp Steuer gibt es, glaube ich, auch ein 30-Tage-Programm. Und da einfach wirklich mal reingucken und da gibt es dann so viele sinnvolle Tipps und natürlich kann man dann auch immer ja, über Social Media und so weiter gucken. Naja, kann man sich natürlich mein Profil angucken, aber da gibt es auch
Richtig.
viele, 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 viele weitere, die ganz, ganz tollen Content eben speziell dafür machen. Und ich glaube, mit der wichtigste Tipp zum Schluss ist für mich noch, dass man auch sich andere Leute sucht, mit denen man sich austauschen kann. Weil ich muss sagen, dass ich auch dieses gesamte Mindset drumherum und eben auch dieses Vertrauen in mich selbst und dieses Vertrauen eben auch mit diesem Thema an die Öffentlichkeit zu gehen, dass mich das einfach, ja, das ist mir viel leichter gefallen, als ich erstmal Leute hatte, mit denen ich mich austauschen konnte, als ich halt auch Freunde hatte, die sich auch vegan ernährt haben und ja, die einen dann auch mal unterstützt haben und wo nicht immer nur von allen Seiten kam, oh, der komische, sonderbare Veganer und wieso probierst du nicht mal dies oder jenes, sondern wo man wirklich Leute hatte, die einen verstanden haben und die einen auch unterstützt haben. Und ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wichtig und ganz egal, ob man das über Facebook-Gruppen macht oder später, wenn halt mal Corona vorbei ist, dann irgendwie über wirkliche Treffen. Ich habe da früher auch den veganen Brunch in Duisburg beispielsweise mit organisiert, wo jeder was zu essen
Naja.
mitgebracht hat und dann konnte man sich da halt einfach austauschen. Und da kamen halt teilweise mal auch so 60 bis 80 Leute hin und dann konnte man halt super gut sich mit anderen Leuten austauschen. Und ich glaube, das sind halt einfach Sachen, die extrem hilfreich sein können, gerade in der Anfangszeit.
Ja, die Community ist toll.
Absolut, super, super wichtig. Und bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ich auch so eine coole Community zum Beispiel auch schon auf Instagram habe und ja, immer wieder Leute habe, die einen dann eben auch da beflügeln.
Das stimmt. Ich werde auf jeden Fall dein Instagram in den Shownotes verlinken. Also
Oh,
gerne
ganz
alle
lieb von
mal
dir.
auschecken. Ich danke dir für deine Zeit und das Gespräch. Ich finde, du hast irgendwie eine voll tolle Art, so deine Punkte zu erklären. Und ich weiß nicht, voll angenehm, dir zuzuhören auf jeden Fall.
Freut mich. Ich hatte schon Angst, dass ich wieder so viel geschwafelt
Ist doch schön.
habe.
Das hat irgendwie, das ist so das, was Podcasts ausmacht, dass man so einfach das Gefühl hat, man sitzt mit den Leuten in einem Raum und hört denen zu. Irgendwie, na. Danke dir auf jeden Fall. Danke an alle fürs Zuhören. Folgt auf jeden Fall alle auf Instagram. Ich werde dein Profil verlinken. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und allen anderen
Wünsche
auch.
ich dir
Oder
auch.
schönen Morgen, wann auch immer ihr euch das anhört. Und bis dann.